Disco 80, dein Podcast über die 80er Jahre, wird präsentiert von Zilo.
Hallo liebe Außenseiter, Gruftis und sonstige komische Gestalten und Gestaltinnen, die hier rumlaufen und diesen Podcast hören. Ja, und da sind wir auch schon mitten im Thema von Disco 80, Folge 110. Wir reden nämlich heute über Außenseiter der 80er Jahre. Ja, Christian. Und?
Ja, ihr lieben Kinder. Wart ihr auch Außenseiter? Habt ihr euch als Außenseiter gefühlt? Seid ihr geschlagen worden? Seid ihr in der Schule gemobbt worden? Ja, schlimm ist das. Aber es gibt ja auch gute Sachen, die das Außenseitertum so an sich hat. Habe ich letztens noch so gedacht. Wie schön ist das, dass sich die Außenseiter ja dann auch irgendwann zusammenfinden und eine Szene bilden und dann auf den Rest der Welt scheißen.
Ja, genau. Ja. Und in meiner Wahrnehmung waren wir gefühlt in den 80ern alle Außenseiter. Aber das liegt halt dran, wenn du halt an so einer Randposition bist, schon gefühlt, und nicht den Massengeschmack hast, dann kamst du dir da gleich so vor. Aber da kommen wir ja noch gleich zu, was sich da auch, glaube ich, zu heute geändert hat. Wie immer steigen wir ein mit Lügen und Wahrheiten zu dem Thema. Ihr wisst es, ich erzähle drei kurze Geschichten. Zwei davon stimmen, eine ist erstunken und erlogen. Und am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was stimmt und was nicht stimmt.
Wir sind alle gespannt.
Ja, Lüge-Wahrheit Nummer eins. Nach dem Film Der Elefantenmensch, erst sein zweiter Film, erhielt David Lynch verschiedene Filmangebote. Unter anderem bot ihm George Lucas an, ihm bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter die Regie zu überlassen. Also stimmt es, dass David Lynch hätte Star Wars drehen sollen, nachdem er erst zwei Filme gemacht hat? Und David Lynch und Der Elefantenmensch sind zwei schon mal diese Kategorie Außenseiter voll treffend. Das unabhängig davon.
Ja. Darf ich da mal eben ganz kurz einklingen? Auch einer, den ich jetzt nicht so auf dem Zettel hatte, aber der immer auf alles geschissen hat.
Ja, genau. Ja.
Also es gibt wenig Menschen auf dieser Welt, die so viele publikumsfeindliche Filme gedreht haben wie David Lynch. Ich liebe ihn. Also, ja.
So, Lüge-Wahrheit Nummer zwei. Der Künstler Martin Kippenberger, der unter anderem Geschäftsführer des SO36 in Berlin war, das ist die Punk-Kneipe in Berlin gewesen, und zum Stammpersonal im Düsseldorfer Ratinger Hof gehört hat, da haben wir ja schon mehrfach drüber geredet, der galt im deutschen Kulturbetrieb der 80er als reiner Provokateur. Beispiel 1984 sein phänomenales Gemälde »Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken«.
Ja.
Ihr findet einen Link da dazu in den Shownotes. Ich kann da auch kein Hakenkreuz entdecken dran, aber das war so seine Art. Und wenn man weiß, dass er aus diesem Punk-Umfeld kommt, ist das auch genau dieser Humor. So, 2006 kam die erste Retrospektive von ihm in der Tate Modern in London erst zustande. Da war er schon lange tot. So, das stimmt alles. Jetzt geht's aber darum. Sein Werk »Zuerst die Füße«, der einen gekreuzten Frosch in einem Lendentuch darstellt, also quasi wie ein Jesus, nur als Frosch, und welche in Bozen im Museum hängt, das stimmt soweit auch, das ist ein bekanntes Werk von ihm, so, der wurde angesichts des Papstbesuchs im Jahr 2008 zum Politikum, weil der Regionalrat, ein Regionalrat in Südtirol ist so wie ein Ministerpräsident für ein autonomes Gebiet, also so wie Söder, ja, der hat gesagt, wenn das Gemälde nicht abgehängt wird, dann mache ich einen Hungerstreik. Und hat den tatsächlich 9 Tage lang gemacht. So, also das ist die Behauptung, die ich habe. Dieses Werk vom Martin Kippenberger hat zu einem Hungerstreik von einem beinahe Ministerpräsidenten geführt. Ja, um das Abhängen des Werkes zu erzwingen. Das ist also die Lüge-Wahrheit, die ich hier behaupte. Auch das Link zu dem Zuerst die Füße findet ihr später in den Shownotes.
Man weiß gar nicht, was einem lieber ist. Ob der Politiker, ja gut, andere Geschichte.
Ja. Und Lüge-Wahrheit Nummer 3. 1985 hat das König-Ludwig-Gymnasium in Bad Aibling einen sogenannten Schwarzkleidungsalarm eingeführt. Wer in einem Schuljahr mehr als 3-mal komplett in Schwarz zum Unterricht erschien, musste zum Vertrauenslehrer. Offiziell hieß es, man wolle auffällige Gruppendynamiken frühzeitig erkennen. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja. Gut. Ich hoffe, dass das stimmt. Bin ich total d'accord. Also auffällige Gruppendynamiken müssen auf jeden Fall im Keim erstickt werden.
Ja, genau.
Ja. Ja. Eine schöne Intention, eine schöne Intention. Aber so jetzt, ihr Lieben, horcht doch mal in euch selbst hinein, wie das denn so gewesen ist, als ihr entdeckt habt, dass ihr auf andere Musik steht oder auf andere Menschen steht oder was auch immer der ausschlaggebende Punkt war, warum irgendwie ihr nicht kompatibel mit anderen Menschen oder mit der breiten Masse wart.
Ja.
Ja, ich finde auch grundsätzlich, das zeichnet einen ja auch nicht aus. Ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, das irgendwie so nach außen zu tragen. Es ist ja so schon tragisch genug, wenn man feststellt, ich passe in diese Welt nicht richtig rein. Ja, verfolgt mich auch mein Leben lang eigentlich. Es gibt so viele Sachen, wo ich sage, also ich bin jetzt gerade mal raus, ich verstehe das nicht. Aber ich finde, es ist nichts, was man unbedingt erzwingen kann, sowieso nicht. Und es ist auch eine Sache, die das Leben manchmal und zuweilen sehr, sehr schwierig machen kann.
Ja, das glaube ich auch. Also mein Eindruck war, damals in den 80ern, wenn du ein Junge warst und hast keinen Fußball gemocht, warst du automatisch Außenseiter. Und ich hatte das Glück, dadurch, dass ich halt gerne Fußball, 74 Weltmeister geworden, mein Vater hat uns da 5 Mark versprochen, wenn die Weltmeister werden. Wir haben Fußball geguckt, waren begeistert, haben 5 Mark bekommen. Seitdem war ich Fußballfan so. Und habe auch gern Fußball gespielt. Aber eigentlich von meinem Typus her, ich habe überhaupt kein Interesse mehr an Sport gucken, alles andere außer Fußball. Das heißt, eigentlich wäre ich auch einer gewesen, der nicht dazugehört hätte. Und es gab so viele, die mussten einfach mitspielen, obwohl sie das total scheiße fanden. Aber das, so war das halt. Du hast halt gespielt. Und ich war halt gut da drin. Okay, da hat mir das Spaß gemacht. Und dieses Gewähle, ne, da ist ja dann, du hast ja Mannschaften gewählt. Und da ging es ja immer drum, wer als Letzter noch dasteht. Das war ja quasi, das war für den furchtbar, dass er als Letzter gewählt worden ist, weil das war ja schon sehr diskriminierend. Ich habe dann meine besten Freunde, obwohl ich wusste, dass sie nicht gut kicken können, habe ich die halt früher gewählt, damit die nicht als Letzter dastehen. Ne? Mhm. Und der Teamgedanke ist ja auch wichtig. Du hast ja gewusst, okay, der strengt sich ja dann an, wenn er mit mir im Team ist.
Aber ja, das haben wir ja jetzt gesehen, wohin uns dieser Teamgedanke hat uns bis ins 16. Finale gebracht.
Ja.
Also, Leute, was, ne? Eine Mannschaft, die eigentlich gegen jede Kreisklasse-Mannschaft verloren hätte, ist bis ins 16. Finale der WM gekommen. Aber auch das eine andere Geschichte. Aber Klassiker, ne? Also, du stehst da, es wird zum Völkerball aufgerufen und du bist der Letzte, der da
bei mir war das im Schwimmen so. Ich war im Schwimmen die komplette Gurke und ich durfte dann bei den Schwimmwettbewerben nicht mitmachen, die ja in der Schule gemacht hat, in der Klasse. Also wenn er 2 Mannschaften gemacht hat beim Schwimmen, A gegen B und der zusammengestellt wurde, dann durfte ich nie mitmachen, weil die Mannschaft nie hätte immer verloren. Obwohl da in der anderen Mannschaft, da waren dann zum Beispiel Leistungssportler aus Schwimmen dabei, die haben das nicht rausreißen können, so schnell zu schwimmen, so schwach wie ich war. Mhm. Insofern ja, aber wenn es sonst immer ein Sport gut ist, dann denkst du dir halt, ja, scheiß drauf, im Schwimmen bin ich halt nicht gut. Als Junge war Sportunterricht und Sport war schon extrem wichtig in den 80ern gefühlt, so um dazu zu gehören. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch sehr, sehr viele Sportarten beim Fußball angefangen. Über dann hinter BMX-Rad und Skateboard und so. Und das war schon immer cool, weil man gehörte, man wusste, wo man hingehört, weißt du? Das waren Gleichgesinnte. Und genau auf diesen Punkt wollte ich dann auch nochmal zu sprechen kommen. Es war bei mir so, dass ich ja durch meinen damaligen Bandkollegen dann auch selber angefangen habe, Musik zu machen. Jetzt reden wir von dem Jahr 1985. Da war ich 16 und erstmal habe ich gemerkt, also ich finde so Sachen wie Suicide Commando und No More, ne? Also meine ich jetzt zum Beispiel. Das ist eins der Lieder, an die ich mich noch gut erinnern kann. So, und ich finde Musik, komische Musik gut.
Ja.
Und das habe ich hier, glaube ich, auch schon mehrmals auch von Gästen gehört, dass dann irgendwann so ein Punkt kam, dann geht man irgendwo hin und plötzlich findet man noch ganz, ganz viele andere Leute.
Ja.
Man stößt auf andere Leute und wundert sich dann, ey, die sind ja genauso komisch wie ich. Ja?
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis gewesen. Also ich erinnere mich an diverse Clubs dann, wie das Orpheum in Dortmund oder natürlich dann später auch das Zwischenfall. Und Memphis in Dortmund, wo dann auf einmal Leute waren, die auch so komischen Musikgeschmack hatten und auch so komisch rumgelaufen sind. Und man dachte, man wird dann auch so ein bisschen darin bestärkt, ja. Und da besteht natürlich auch dann die Gefahr, dass man irgendwie, also man darf natürlich den Bezug zu der normalen Welt, weil dann läuft ja alles normal weiter. Und du hast ja dann auch, wenn du dann irgendwann mal eine Ausbildung anfängst, dann hast du halt auch das Problem, da kannst du ja also auch nicht, die Arbeitskollegen finde ich dann auch komisch, wenn du dann da so aufläufst. Ne? Aber schön ist so der Moment, an den ich mich erinnern kann, dass man so irgendwo hinkommt und sich dann, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie pathetisch werden und sagen, ja, man fühlt sich dann da auf einmal zu Hause. Aber es ist schon ein cooles Gefühl, irgendwie zu sehen, ey, es gibt noch viel, viel mehr Leute, die auch irgendwie nicht auf diesen ganzen Mainstream-Scheiß stehen. Ne?
Ja, also das kann ich mich wirklich erinnern. Wenn du 16 warst und zwar, war es ja schwer genug, überhaupt in eine Disco reinzukommen. Dann hast du es endlich geschafft, da reinzukommen. Und die allererste Folge von dem Podcast, es geht ja auch über Discos in den 80ern und so heißt das Ding ja auch. Und dann warst du da, aber dann hat dir die Musik nicht gefallen. Und ich weiß noch, wo ich das allererste Mal in einer Grufti-Disco war oder in einer war, die zumindest Indie gespielt hat. Und da waren auf einmal Leute, die fand ich cool und auch, das war, da habe ich mich wirklich daheim gefühlt. Ja, das war so, Mensch, hier will ich sein, hier ist es, das ist die Welt. Ja.
Ich will gar nicht mehr nach Hause fahren.
Ja.
Kann ich nicht hier pennen.
Ja, und ich glaube, das hat dann auch den Musikgeschmack so nachhaltig geprägt. Und man hat sich halt damals über Kleidung identifiziert und über Musik. Das war, und da haben auch bestimmte Dinge dazu gehört. Also heutzutage kannst du ja Heavy Metal hören und Yoga machen. Du kannst 1000 verschiedene Dinge machen, die völlig gegensätzlich sind. Und das wird akzeptiert. Bei uns ging das gar nicht. Wenn du die Musik gehört hast, dann hast du auch so auszusehen gehabt. Und dann hast du auch eine bestimmte Art von Literatur gut finden müssen. Und bestimmte Sachen hast du einfach scheiße finden müssen. So, es wäre für einen Grufti unmöglich gewesen, in Badeurlaub zu gehen. Ja. Oder in Skiurlaub oder so eigentlich. Das,
Ja, und dann das Schöne ist ja, wenn du dann einmal du dich einer Szene zugehörig fühlst, dann werden ja auch noch Sachen befeuert, ne?
Ja.
Weil du erfährst ja dann auch noch neue Sachen und nochmal andere Sachen und wirst ja so im Großen und Ganzen dann hoffentlich darin bestärkt, dass es gar nicht so schlimm ist, irgendwie einen anderen Geschmack zu haben als die anderen.
Ja.
Und das betraf natürlich im vorwiegend Kleidung. Und natürlich Musik.
Ja.
Bei mir und vielen Leuten, die ich damals kennengelernt habe, ging das dann halt natürlich auch im Kulturellen auch noch weiter. Ne? Man hat auch irgendwie Filme geguckt. Also ich erinnere mich an ganz schlimme, also eben ganz, ganz viele Splatter-Movies halt auch geguckt, irgendwie Buttgereit und Dings. Oder was du gerade schon eingangs erwähntest, die ersten Filme von David Lynch, die unerträglich, ja. Also wenn der Eraserhead, den musste erstmal aushalten, den Film.
Ja.
Der Elefantenmensch ist ja, das ist ja quasi, das ist ja für David Lynch irgendwie eine Walt Disney-Geschichte gewesen. Also es gibt wenig Filme, die so stringent sind von ihm und dennoch einzigartig und ganz, ganz epochale Machwerke eigentlich. Ich war zum Beispiel auch immer ein sehr, sehr großer Klaus Kinski-Fan, also den wir an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen müssen. Und gerade diese Kombination Werner Herzog und Kinski, was da für Sachen entstanden sind. Ich will das jetzt auch gar nicht alles so glorifizieren. Es ist nicht alles automatisch geil, weil Klaus Kinski da mitgewirkt hat. Aber die Sachen hatten schon eine wirklich unglaubliche Intensität. Also wenn man heute Fitzgeraldo sich nochmal anschaut, also dann denkst du wirklich, also das ist unfassbar, es ist total intensiv und du denkst wirklich die ganze Zeit, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und das ist ja auch schön und er hat ja auch wirklich sehr, sehr schön damit kokettiert, hat sich dadurch natürlich auch zu einem klassischen Außenseiter gemacht eigentlich.
Ja, das ist so. Das Schöne ist, wenn wir als unsere Social-Media-Videos aufnehmen und ich manchmal mich so ein bisschen aufregen muss, ich bin ja kein Schauspieler, aber ich versuche dann immer den Kinski in mir zu entdecken. Um das quasi, damit ich mich so schön aufregen kann und das funktioniert
guter
dann.
Ansatz. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, ja.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, weil der hat ja im Prinzip schon sich mehr oder weniger immer selber gespielt. Er war halt so ein Typ, der überall angeeckt
hat. Und er fand es auch gut, glaube ich. Das ist halt, also da sind so viele Sachen, weil es gibt so viele kleine, schöne Geschichten.
Ja.
Schaut euch die Dokumentation zum Entstehen von Fitzgeraldo an, da wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Also, aber ich glaube, man muss auch so ein Typ sein, der es nicht scheut, dass alle anderen ihn scheiße finden. Ja?
Das ist natürlich auch ein Problem jetzt gerade bei Kinski gewesen. Man muss ja schon Künstler von seinem Werk trennen. Und sein Werk steht immer noch da und hat für mich schon eine Bedeutung, auch wenn er natürlich viele Schmonzetten und so mitgespielt hat. Aber er stand für was, dass man den heute immer noch kennt. Als Mensch, glaube ich, war er schon sehr schwierig. Und da gab es ja auch einige Dinge in der Geschichte, die sehr negativ waren. Was hat ihn halt auch zum Außenseiter gemacht? Der hat sich das ja auch nicht von Anfang an ausgesucht und sagte, ja, ich bin jetzt halt ein Arschloch.
Ja. Genau, ja, genau. Ja, ich weiß das ja gar nicht. Also es gibt sehr, sehr viele, es gibt vorwiegend Frauen, die gesagt haben, dass er wirklich ein ganz, ganz charmanter Typ gewesen ist. Aber es gibt wahrscheinlich genauso viele Frauen und auch Männer, die sagen irgendwie, was für ein scheiß Arschloch. Ja. Aber er ist jemand, der polarisiert. Und meiner Meinung nach haben wir momentan und in der jetzigen Zeit viel zu wenig Leute, die einfach mal den Mut haben, auch zu polarisieren und zu sagen, das ist meine Meinung. Ihr könnt eine andere Meinung haben, aber ihr werdet mich nicht davon überzeugen, eure Meinung zu adaptieren. Ja.
Da bin ich mir nicht so sicher. Das, glaube ich, gibt es mehr als früher. Also du findest ja heute für jede Nische und für jede beschissene Meinung, selbst für eine Xavier Naidoo, Kannibalen essen Kinder-Meinung, findest du heute eine Gruppe, die dich bestätigt.
Moment, das ist ein sehr interessantes Thema. Ja. Lass uns doch mal über Lace-Chips sprechen.
Ja, also das war früher, warst du, wenn du so eine Meinung hattest, da hat ja nie irgendjemand, da hast du vielleicht mal nach 20 Jahren in irgendeiner Kneipe auch einen Idioten getroffen, der hatte dieselbe Meinung. Heute findest du im Internet überall. Das heißt, die fühlen sich dadurch noch bestärkt, aber ich glaube, dadurch wird es auch so opportun, eine beschissene Meinung zu haben. Das hast du früher nicht haben können. Du warst gleich als Typ anders da. Und heute, finde ich, sind alle Typen gleich. Alle sind stolz auf ihre individuellen Tattoos, obwohl sie alle gleich aussehen und bla bla bla. Und die sehen alle konform aus, aber tun Dinge äußern, die wiederum komplett abseitig sind. Also das, was geäußert wird, ist für mich viel mehr außenseitermäßig, als wie es damals war. Wir haben uns mehr durch optisch unterschieden, finde ich. Wir hatten schon großartig Dinge gesagt, die super provokant waren in den 80ern. Strauß. Aber weißt du, das war nicht so wie heute, dass so völlig absurde Meinungen eine Plattform bekommen haben. Kinski, der sah anders aus und hat auch anders gespielt und du hast auch ein Stück weit Angst vor dem gehabt. Aber das, was er erzählt hat in Interviews, war ja nicht zwingend provokant. Der hat sich zwar aufgeregt und er hat seine Meinung gesagt, aber der hat sich ja nicht hingestellt und hat gesagt, Hitler war super oder keine Ahnung. Also weißt du, der ist als Typ angeeckt. Und da gab es ja eine Menge Leute, die als Typ angeeckt sind, aber eigentlich, die waren halt anders da.
Ja. Also wenn man jetzt Klaus Kinski mit Xavier Naidoo vergleichen möchte, ist natürlich nichts von dem, was Klaus Kinski jemals gesagt hat, nur halb so absurd wie das, was Xavier Naidoo teilweise von sich gibt. Tut mir sehr leid. Ich finde immer noch, dass er ein ganz, ganz toller Sänger und Künstler ist. Also finde ich wirklich. Aber das ist ja auch schon nicht mehr damit zu rechtfertigen, dass einer übers Ziel hinausschießt.
Ja, also ich komme ja aus der Mannheim-Umgebung und also Demo, ich habe ihn ja mal gesehen, wo er noch nicht bekannt war und Jesus Christ Superstar wäre er natürlich die Hauptrolle und er hat sich, das war halt in so einer kleinen Halle und er hat sich da schon aufgeführt, als ob er irgendwie der größte Popstar der Welt wäre. Hinterher war er dann schon Deutschlands bekannt, aber ich fand es immer scheiße, was er gemacht hat. Natürlich kann der singen, aber ich bin halt nun mal niemand, der Soul mag und der diese Attitüde und dieses finde ich geil und insofern, aber das ist ja Geschmack. So, die anderen Sachen nicht unbedingt. Ja. Aber er war nie ein Außenseiter in dem Sinne.
Nein, weil eigentlich ist er ja Mainstream. Also
ja, eigentlich Mainstream war der Mainstream ohne Ende. Schon von Anfang auch in Mannheim und so weiter mit dem Söhne Mannheims-Dings und so weiter. Also den würde ich nicht in diese Kategorie packen.
Nein.
Du hast doch noch ein, zwei Kandidaten, Außenseiter, die aus den 80ern angeguckt.
Ja, also auf jeden Fall, wen ich hier jetzt nochmal lobend erwähnen möchte, weil es einer der, finde ich, sympathischen, obwohl, sympathisch trifft die Sache jetzt bei ihm nicht wirklich, aber ist einfach ein toller Typ, der uns ganz, ganz tolle Sachen hinterlassen hat, leider schon 1983 gestorben ist, aber wir müssen über Klaus Nomi mal ganz kurz sprechen. Klaus Nomi ist, ich denke, dass viele Sachen von Klaus Nomi bekannt sind. Total Eclipse ist zum Beispiel so eine Nummer, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute kennen. Aber Es gibt gar nicht so viele Alben von Klaus Nomi selber, aber die Sachen, die er gemacht hat, sind wirklich ganz, 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 ganz toll. Er ist einzigartig und er ist jemand, der zwischen zwei Welten vermittelt hat, obwohl das vielleicht auch gar nicht unbedingt seine Intention war. Ich weiß gar nicht, was seine Intention war, aber er war für die Popmusik eigentlich zu opernlastig, weil er ja natürlich auch ein Countertenor war, der Popmusik gemacht hat mit einer Opernstimme. Und er war für die klassische Musik wahrscheinlich viel, viel, viel zu abgefahren, um da ernst zu nehmen. Also auch jemand, der sich zwischen zwei Welten bewegt hat und eigentlich auch kein Zuhause hatte, aber dennoch zu Lebzeiten schon, glaube ich, immer so ein, wie nennt man das, enfant terrible, glaube ich. Ja, also er war auch ein schräger Typ. Und er war Friseur. Was ich auch, das finde ich auch so geil, das passt alles so geil. Er war, glaube ich, eins der ersten bekannten HIV-Opfer, will ich jetzt mal sagen. Und ein ganz, ganz toller Typ und eine ganz, ganz tolle Musik. Ich höre heute immer noch gerne Klaus Nomi, sollte ich vielleicht auch mal wieder tun. Also.
Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, weil er ja Dinge zusammengebracht hat, die eigentlich damals gar nicht hätten zusammengehören können. Also er ist ja häufig auch belächelt worden und erst später hat man anerkannt, was er gemacht hat. Aber er ist eben nicht erfolgreich geworden und dann kommen so, Entschuldigung, wenn ich so sage, so Flachpfeifen von Rondo Veneziano und machen auch Klassik und Pop zusammen und werden mega erfolgreich, weil es halt weichgespülte Kacke ist, was die machen. Und er hat es auch zusammengebracht, aber er hat es mit Mut zusammengebracht und nicht mit Kalkül. Oder mit seinem Geschmack, den er persönlich hatte. Klar, deswegen ist er auch als Künstler vielleicht von anderen Leuten anerkannter geworden oder er hat auch als Künstler ein gewisses Standing sich dadurch erarbeiten können, aber den Erfolg hat er nicht unbedingt gehabt.
Ja. Witzig ist ja, dass er den Weg über Amerika gehen musste, weil in Deutschland hat es keine Sau interessiert. Ja, ja. Aber als er dann später in New York auch gelebt hat, glaube ich, da war er auf einmal der Deutsche, der aus New York und dann wieder zurück quasi nach Deutschland gekommen ist, also seine Musik. Und da haben sie dann auch schon mal ein bisschen so hingehört, die Leute. Ja. Tatsächlich gibt es ganz, ganz abgefahrene TV-Schnipsel auch. Ja. Der war sogar mal bei Alfred Biolek zu Gast. Ja. Also ganz, ganz verhuschtes kleines Männchen. Und ich glaube auch ein total lieber und liebenswerter Typ, aber auch so ein bisschen menschenscheu, obwohl er dann halt natürlich auf der Bühne durch seine Kostüme, durch den immer so abgefahrene Kostüme auch. Wie gesagt, und diese Musik war halt auch eine total strange Mischung. Ne? Ja. Cooler Typ, ehrlich, und für mich einer wirklich, also der das Prädikat Außenseiter wirklich verdient hat. Also das ist im besten Sinne des Wortes.
Das stimmt. Ja. Und da muss ich noch mal einen Mann lobend erwähnen, nämlich Alfred Biolek, weil er war einer der wenigen Leute, die es jemals gab im deutschen Fernsehen, der den Außenseitern mit Wertschätzung entgegengetreten ist und ihnen eine Bühne gegeben hat in seiner Show. Und ich kann mir vorstellen, wie das ablief beim Fernsehen. Die haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja. Was schleppt der jetzt schon wieder für eine Scheiße an? Ja. Aber er hat es gemacht und er hat es mit einer Souveränität gemacht. Und weil er so charmant war und so ein guter Plauderer und so ein guter Gastgeber war, haben die Leute... Er hat unglaublich viel gemacht, finde ich, für diese auch etwas subversive Kultur. Und das wäre heute unmöglich im deutschen Fernsehen, dass er sowas macht. Damals sind Gebühren bezahlt worden, heute werden die auch bezahlt. Und ich frage mich ernsthaft, warum ist sowas nicht mehr möglich? Wie das, was er damals gemacht hat. Also das kann man nicht hoch genug bewerten. Ich weiß, damals in den 80ern haben wir alle in Schubladen gedacht, Biolek und so. Aber im Nachhinein, Wahnsinn. Also, dass er so Leuten, und wir hatten es jetzt ja mehrfach auch schon, der Auftritt von DAF da, Wahnsinn, wie mutig er war. Und eben auch Klaus Nomi, das kann ich mir vorstellen, wie die Leute vom Fernseher saßen mit offenem Mund.
Und sich gedacht haben, was ist das denn für ein Außerirdischer? Ja, also das ist unglaublich.
Aber ich meine, die Quoten von seinen Sendungen waren ja gut. Der hat ja dann halt eben genau das Publikum gehabt, was gesagt hat, naja, ich bin mal gespannt, was er jetzt wieder hat. Und die auch kulturell für so Sachen offen waren. Und das finde ich, bei all dem Schubladendenken, was es ja in den 80ern gab, war das nochmal eine besonders große Leistung. Heute sagen die Leute, ja, ich höre ja eh alles und behaupten immer, sie wären viel offener, aber das war ja damals noch viel schwieriger, diese Schubladen aufzubrechen. Und das Zweite, ja, was mir dazu eingefallen ist, damals war Amerika auch noch offen für solche Sachen und da hast du über Amerika noch erfolgreich sein können oder hast über das kamen dann neue Trends zu uns. Wenn ich heute nach Amerika gucke, denke ich mir, was ist das? Das ist halt kulturell völlig unbedeutsam. Ja, was da an Musik oder an anderen Sachen kommt inzwischen, das ist so abgekapselt vom Rest der Welt. Guckt ja die WM-Halbzeitshow an. Ich kenne niemanden, egal ob jung oder alt, der gesagt hat, das ist für uns irgendwie relevant oder ist das ist alles ein Haufen Dreck gewesen, was sie da gezeigt haben. Also in dem Sinne, das ist eine Repetition von dem, was schon repetiert worden ist vorher. Die Muppet Show, das war also Muppet war das Einzige.
Was die fand ich auch gut, ja, die fand ich auch gut, muss ich echt sagen, ja.
Das war noch was originär Amerikanisches.
Ja, ja. Ja, das ist ein riesengroßes Scheiß-Schmierentheater. Ja, also das ist das Wort, was mir da so in den Sinn kommt, ja. Es ist also so dieses 500 Mal schon gesehene und total nicht risikobereit, immer auf der sicheren Seite und immer, wir müssen allen Leuten gefallen und es kotzt mich einfach an. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich keinen Bock auf solche Geschichten habe. Dieser ganze Mainstream, und das war damals nicht besser als heute. Ja, nur heute gibt es halt noch eine größere Bühne und einen schnelleren Wechsel. Also vielleicht empfinde ich das aber auch nur so. Ich möchte noch jemanden ins Feld führen, ne, der mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so eigentlich vermuten könnte, aber ein ganz, ganz, ganz großer Künstler, der halt auch zwei Welten zusammenbringt. Einer der wenigen Schauspieler, die eigentlich nur nebenberuflich Schauspieler sind und hauptberuflich Sänger sind und für mich einer der größten Outsider der Welt ist Tom Waits, bin ich. Ich finde mit einer Konsequenz und das, wenn man bedenkt, das erste Tom Waits Album in den 70er Jahren noch erschienen ist, ja, und das ist unfassbar, was dieser Mann, wenn er irgendwann mal von diesem Planeten geht, irgendwie hinterlässt. Ich bin Tom Waits Fan. Bin eigentlich von niemandem Fan. Aber wenn ich von irgendjemandem Fan wäre, wäre ich auf jeden Fall Tom Waits Fan, weil ich finde den Typen so geil. Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich seine ganze Musik geil finde. Es gibt auch viele Sachen, ich habe letztens noch ein ganzes Album von ihm gehört und habe gedacht, boah, jetzt geht's mir aber gerade mal richtig auf die Nüsse, weil manchmal auch schwer zu ertragen, weil er wirklich, er lebt das ja auch und ich glaube, er muss sich gar nicht bemühen, irgendwas zu machen, was anderen Leuten auf den Sack geht, ja.
Yeah.
Wobei ich nicht sagen will, dass das seine Intention ist, aber er kann es nicht anders. Aber es gibt die Sachen, die dann wirklich den Weg in mein Ohr finden, wenn man irgendwie in the Neighborhood oder was weiß ich. Also es gibt tausend Lieder, die ich herbeizitieren könnte. Ich glaube, der Mann, der könnte irgendwie 4 Stunden oder 5 Stunden spielen und würde nur Hits spielen. Es gibt so tolle Melodien, tolle Lieder und er besitzt die unglaubliche Gabe, diese eigentlich kommerziellen Melodien zu irgendwas zu machen, wo du denkst, unfassbar, wie man sowas versauen kann. Und das ist unfassbar. So, und dann finde ich ihn darüber hinaus noch als Schauspieler total geil. Ja. Es gibt so schöne Filme von ihm, natürlich die ganzen Jim Jarmusch-Filme. Aber zum Beispiel gibt es auch einen ganz, ganz tollen Film. Ich weiß nicht, ob du den auch auf dem Zettel hast, weil der Film The Outsider heißt. Ich weiß nicht, ich möchte da auch nicht großartig Sachen vorwegnehmen, aber in The Outsider, diesen Film, den ich übrigens auch echt ganz geil finde, der auch eine super geile Besetzung hat, spielt er auch mit. Das ist so bezeichnend. Oder es gibt so viele, Down by Law finde ich zum Beispiel auch ein super geiler Film. Aber wenn wir da anfangen, dann könnten wir eine ganze, wir könnten ohne Probleme eine ganze Folge nur über Tom Waits machen.
Ja.
Was ich an ihm wirklich geil finde, ist diese Kontinuität. Er hat sich noch niemals in seinem Leben irgendwo angebiedert. Er hat immer sein Ding gemacht und dennoch würde ich sagen, dass er einer der berühmtesten Musiker dieser Welt ist. Ich glaube, dass es ganz, ganz wenig Menschen auf diesem Planeten gibt, die noch nie was von Tom Waits gehört haben. Leider ist es mir noch nie gelungen, ihn live zu sehen.
Ja, mir leider auch nicht. Aber ich finde auch, das ist eben, es wird anerkannt, glaube ich auch, dass er sich nie hat verbiegen lassen. Ich meine, er hat auch nie im Radio oder in irgendeinem Massenmedium stattgefunden. Im Prinzip, okay, Film kann man sagen, aber Jim Jarmusch ist jetzt ja auch kein klassisches Hollywood-Kino.
Nein.
Das heißt, er ist immer seinen Weg gegangen, unbeirrbar. Und jetzt ist er ja im Hochkulturbetrieb voll angekommen. Ja, das ist, ich finde es kein Theaterstück mehr gefühlt, wo nicht ein Tom Waits-Stück drin ist und so weiter. Mhm. Aber das ist auch zu Recht, weil er halt auch diese Tiefe immer hatte. Und das finde ich auch, ja, das ist so ein klassischer Außenseiter, der einfach seinen Weg gegangen ist und dadurch dann auch irgendwann damit erfolgreich geworden ist. Ich finde, ich möchte jetzt nicht vergleichen, aber ich finde, dass im deutschen Indie-Szene war Philipp Boa immer so jemand, der auch seinen eigenen Weg gegangen ist und der hat sich ja nicht in die Grüftig-Szene oder in andere Szenen, der hat sich nie irgendwie, der ist seinen Weg gegangen. Und ob die anderen es gut fanden oder nicht, es war ihm irgendwie, glaube ich, auch gefühlt scheißegal. Klar, es gibt auch Dinge, wo man sagen kann, da ist es sehr poppy geworden, aber ich finde schon, er ist auch jemand für mich, der dieses Außenseitertum ein Stück weit auch dargestellt hat in den 80er Jahren.
Er hat das kultiviert auch. Also ich glaube, er hat damit kokettiert und ist gleichzeitig aber auch kultiviert.
Ja.
Er trägt es mit Würde nach außen, dass es cool ist, ein Außenseiter zu sein. Und das kann auch nach hinten losgehen, aber in seinem Fall finde ich, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Und er ist tatsächlich, glaube ich, auch im Ausland ja auch anerkannt. Also in England oder so, glaube ich, irgendwie ist er mindestens genauso bekannt wie in Deutschland. Das haben ganz, ganz wenig deutsche Bands geschafft. Und ich finde auch, das ist ein toller Typ und ich würde ihn gerne mal hier im Podcast begrüßen. Ich habe ihn persönlich schon ganz, ganz oft gesehen, aber er ist jemand, obwohl er aus meiner Stadt kommt, ich habe noch nie ein Wort mit ihm gewechselt oder könnte sagen, ich kenne ihn oder irgendwas. Und das ist sehr, sehr unüblich, weil die Dortmunder oder die ganzen Ruhrgebietsmusiker kennen sich eigentlich alle untereinander auch so ein bisschen. Ja. Aber er ist so jemand, der auch ja relativ früh mit seinem eigenen Label Constrictor da schon angefangen hat, irgendwie so Weichen zu stellen und zu sagen, so, könnt mich doch alle mal. Ne? Und er hat ja dann ein sehr, sehr gutes Pendant mit Motormusik und Tim Renner gefunden, der auch mindestens genauso durchgeknallt war wie er und der ihm dann, glaube ich, auch noch wirklich auch nochmal einen Schub in die Kommerzialität irgendwie so ermöglicht hat. Aber auch ein toller Typ, muss man tatsächlich sagen. Ja. Komm bitte zu uns.
Ja.
Ich habe noch einen Musiker, wo ich nochmal tatsächlich etwas schwelgen muss und jemand, den ich sehr, sehr, sehr schätze und immer wieder und der mich seit Jahrzehnten begleitet, ist David Sylvian.
Ja.
Ein wirklich Außenseiter, selbst in dieser Szene eigentlich ein Außenseiter. Damals also auch mit seiner ursprünglichen Band Japan, die auch ganz, ganz tolle Sachen gemacht haben, aber nie diesen Status von Duran Duran oder irgendwas erreicht haben, weil es dann doch schon wieder ein bisschen zu abgefahren war, obwohl die auch richtig schöne Sachen gemacht haben. Und David Sylvian ist für mich auch wirklich also so ein Symbol für, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ich mache mein Ding, ich veröffentliche Sachen, die ich geil finde. Und auch er hat es tatsächlich geschafft, durch seine Konsequenz und natürlich auch die Qualität seiner Sachen. Der hat ja Sachen mit Holger Tschukay gemacht und so. Und das sind Platten, da geht ein Stück dann 15 Minuten, das kannst du dir, das hältst du im Kopf nicht aus, ja. Macht aber dann halt auch wieder richtig schöne, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es Popmusik ist, aber ich finde auch, übrigens hat er eine der schönsten Männerstimmen, die ich überhaupt kenne. Mhm. Ich finde, seine Stimme lässt sich wirklich sehr, sehr gut mit einem Wort beschreiben. Es ist ein Sofa. Du kannst dich da einfach reinfallen lassen. Es ist so schön. Das ist wirklich, also hört euch mal ein paar schöne David Sylvian-Stücke zu Hause an. Toller Typ, toller Dings. Und mittlerweile macht er auch ein eigenes Label. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die kannst du nur dann bei ihm bestellen auch. Und ich glaube, dass diese Sachen funktionieren bei ihm und auch bei Tom Waits, weil sie natürlich weltweites Publikum finden. Ja.
Ja.
Es ist ja keine regionale Geschichte, es ist keine nur auf Deutschland bezogene oder nur auf England bezogene Geschichte. Ich glaube, dass es weltweit Leute gibt, die, wenn ein neues David Sylvian Album rauskommt, das sofort blind bestellen.
Ja.
Toller Typ.
Das glaube ich auch, ja. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, dass wenn man, sag ich mal, in den 80er Jahren ist ja über Themen wie Burnout, Depression, Neurodiversität überhaupt nicht gesprochen worden. Es hieß einfach, du bist komisch oder reißt dich zusammen. Ja? Das heißt, all die Leute, die auf der Ebene vielleicht nicht ganz der Norm entsprechen oder ein Stück weit anders sind, für die war das extrem schwierig in den 80er, weil ein extremer Anpassungsdruck ja auch geherrscht hat, herrscht ja heute auch, aber damals war er noch größer, weil man das gar nicht benennen konnte. Und ich glaube, das hat es sehr viel schwieriger gemacht. Und dann glaube ich auch, dass in den 80ern hatte Anderssein einfach einen hohen Preis. Du warst dann halt isoliert in deinem Freundeskreis und hast niemand anders da gefunden, weil in deinem Dorf gab es dann halt keiner und in der Stadt vielleicht auch nicht. Und die Leute haben dich komisch angeguckt, du hast im Beruf Probleme gehabt. Heute ist das, da wird alles mehr oder weniger akzeptiert. Okay, der sieht halt komisch aus, der hört halt was weiß ich, Gangster-Rack, scheißegal. Da war das halt so, aber da glaube ich, du hast viel mutiger sein müssen, um anders sein zu müssen. Und deswegen waren wir auch in den 80ern gefühlt ein Stück weit konformer. Obwohl wir ja uns wie Außenseiter gefühlt haben, haben wir trotzdem irgendwie so, also bei mir war das zumindest so, bin ich immer ein bisschen mit dem Strom mitgeschwommen. Weil es zu schwierig gewesen wäre, zu anstrengend gewesen wäre, sich immer als Außenseiter zu positionieren und es jedem deutlich zu machen, dass ich eigentlich eine andere Meinung habe.
Ja, und wie du sagst, der Preis war wahrscheinlich auch ein wesentlich höherer, weil sich das natürlich, wenn du dich dafür entschieden hast, ganz, ganz schwere und schlimme Konsequenzen haben kann. Ja. Ne? Also du hast überall Probleme bekommen, in der Schule, im Beruf, was weiß ich. Ne?
Also ich glaube, heute kannst du das nur noch, was damals teilweise, wie du dich als Außenseiter gefühlt hast, wenn du jetzt als Grufti oder als Punk rumgelaufen bist, das ist heute nur noch mit dem Gesichtstattoo. So, wo dich die Leute angucken und du denkst, mutig.
Ja,
so.
Das stimmt. Interessanter Gedanke. Was muss man heute tun, um wirklich noch aufzufallen? Ja. Also musst du dir irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Gliedmaßen abschneiden oder so.
Ja, und
keine Ahnung.
Und das Schöne war ja, dass damals, das war reversibel. Ne? Es gab Leute, die sahen zeitweise aus wie der Hardcore-Grufti und ein Jahr später haben sie in Bank gearbeitet. Und dann war es alles weg, ne? Weil da hat man sich ja noch nicht über die Maßen tätowiert und dann musste man sich dem nicht stellen. Heute werden ja unsere Überzeugungen waren ja gefühlt, trotzdem finde ich so viel tiefer. Wir hatten ja nie das Bedürfnis, das uns irgendwie auf die Haut zu schreiben.
In den 80er Jahren war alles möglich. Da konntest du dich auch irgendwie von irgendwelchen Gliedmaßen befreien. Ja? Und in den 80er Jahren sind die nachgewachsen. Das weiß ja jeder, der den klassischen Milcharm. Oder so.
Ja.
Nein, aber man muss heute schon sehr, sehr viel anstellen, aufzufallen. Ja, ja. Also sehr, sehr viel mehr anstellen.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Soll ich noch mal einen?
Du hast noch einen, okay, gut, ja.
Ja, einen hätte ich noch, also den möchte ich auch unbedingt. Der Name ist wahrscheinlich auch schon mehrmals hier gefallen, aber wir müssen ja auch ein bisschen kulturell auch in deine Gefilde abdingsen hier. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall noch mal den Herrn Stefan Eicher erwähnen, der für mich auch wirklich auch jemand ist, der sehr, sehr poppige Sachen gemacht hat. Er hat auch Folklore-Sachen gemacht. Ja. Und er hat auch Minimal-Elektronik-Sachen gemacht. Also jemand, den du überhaupt nicht fassen kannst. Ja. Was viele Leute nicht wissen, habe ich, glaube ich, auch an dieser Stelle schon mal erwähnt. In Frankreich spielt Stefan Eicher in Fußballstadien.
Ja.
In Deutschland, glaube ich, kann ich ganz schlecht, aber würden wahrscheinlich wenige Leute kommen.
Also in der Schweiz ist er schon sehr, sehr etabliert als Künstler. Stefan Eicher in der Schweiz ist schon, der wird schon auf wichtigen kulturellen Veranstaltungen, ist es schon ein Höhepunkt, wenn er spielt. Also der hat da schon ein sehr starkes Standing, was das angeht.
Ja, ihr habt ja sonst nichts. Ja.
Yellow, hallo?
Ja, genau.
Ja. Das war es dann, Ich meine, womit wir es, DJ Bobo.
Ja, DJ Bobo.
Super. Mein gut, Deutschland hat's gut, heißt jetzt auch nicht besser.
Ja, ja, eben. Aber Stefan Eicher, was ich an ihm halt wirklich, natürlich diese Konsequenz, mit der er das tut. Und er ist so jemand, wenn ein neues Album rauskommt, du weißt nie, was dich jetzt erwartet. Ja. Er hat irgendwie so ein Traktor-Album gemacht, das ist irgendwie so Stampfbauern-Bläsermusik.
Ja.
So, kann aber sein, dass das nächste Album wieder total elektronisch ist. Er hat mit Grönemeyer zusammen Sachen aufgenommen. Ja. Er hat mit irgendwelchen afrikanischen Leuten irgendwelche afrikanischen Trommelgeschichten gemacht. Und vielleicht steckt das halt auch so in ihm. Ne? Vielleicht ist er jemand, der schnell gelangweilt ist. Müsste man ihn mal fragen. Auch ihn würde ich natürlich gerne und herzlich einladen, mal bei uns hier vorbeizuschauen. Ja. Toll, also ich würde ihn gerne, wirklich, ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Ich würde ihn gerne mal das eine oder andere fragen. Wahrscheinlich auch Fragen, die ihm wahrscheinlich noch niemand gestellt hat. Also nicht, weil ich so ein toller Interviewer bin, sondern weil ich auch Fan bin.
Ja.
Kann ich auch allen nur wärmstens empfehlen. Beschäftigt euch mit dem Thema Stefan Eicher. Wer es gar nicht kennt, es gibt viel zu entdecken.
Ja, wir machen eine Playlist für die Folge. Wo er ein paar von den Künstlern so ein bisschen reinhören könnt. Dann habt ihr es nicht so schwer, die Namen bei Spotify selber einzugeben.
Ja, das ist sehr, sehr löblich von dir.
Ja, ich hätte es von meiner Seite. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich wollte ja eigentlich noch auf das Thema Schauspieler auch noch zu sprechen kommen, aber da können wir jetzt etwas schneller durch. Denn ich möchte auch noch mal auf den Film Outsider kommen. Ne? Das ist ein toller Film, schaut euch den mal an. Der spielt unter anderem Matt Damon mit.
Ja.
So, aber Schauspieler, Outsider, für mich der Outsider schlechthin war immer Mickey Rourke.
Ja, das stimmt.
Ich liebe seine Filme. Er hat so tolle Filme gemacht. Angel Heart, das ist ein grandioser Film, wo man wirklich sieht, Alter, das ist so ein richtig begnadeter Schauspieler. So ein toller Typ. Und leider immer irgendwie auf schlimmere Abwege gekommen. Ganz, ganz komisch. Und natürlich müsste ich jetzt für mich noch mal jemand, der verstorben ist, River Phoenix, finde ich auch.
Ja.
Der hat auch in so tollen Filmen, Stand By Me, auch einer meiner Lieblingsfilme, ist eigentlich auch ein Film, der das Thema Outsider so ein bisschen aufgreift. Ja. Ganz, ganz toller Typ. Aber wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über andere Outsider sprechen.
Ja, vielleicht. So Mickey Rourke, Sin City ist auch so ein, da ist er auch dabei. Mega. Und das ist auch ein Film, der das repräsentiert. Das sind eigentlich alles Außenseiter, die aufeinander treffen, die irgendwie nicht in diese Welt gehört. Ja, finde ich auch eine schöne Sache.
Toller Typ.
Kommen wir noch zu Buchtipp, Filmtipp und Konzerttipp. Und zwar Buchtipp. Wir hatten ja letztens den Alexander Hacke hier unter anderem zu Gast von Hacke de Picciotto und Einschätze Neubauten. Und er hat auch eine Biografie geschrieben, die heißt da Krach. Und die passt eben sehr gut zu dem Außenseiter-Thema, weil man sich das vorstellt, mit 15 in West-Berlin schon in Einschätze Neubauten und dann die ganze Zeit in diesem Bereich, ist spannend zu lesen. Er erzählt nicht so mega viel über die einschürzenden Neubauten, noch nicht so mega viel über die 80er Jahre. Aber trotzdem, wenn man weiß, dass sie ja auch als Nomaden gelebt haben, hört euch den Podcast ab. Spannend, da mal reinzugucken, wie auch so eine andere Existenz in den 80er Jahren möglich war, die doch deutlich anders war als das, was wir vielleicht so gemacht haben. Der Filmtipp, es ist schon gefallen, Der Elefantmensch von David Lynch aus dem Jahr 1980. Ich meine, ein prototypischer Film von einem Außenseiter über einen Außenseiter, wobei der Film ist schon ein Stück weit auch konventionell, aber ist trotzdem, finde ich, spannend zu schauen, weil es nochmal das genau thematisiert, dass die Gesellschaft manche Personen halt nie annimmt, auch wenn sie das nur vorgibt. Das, finde ich, geht eigentlich aus dem Film ganz gut hervor.
Ein toller Film, ein toller, toller, toller Film.
Ja. Und Konzerttipp. Auch wir spielen mal wieder live. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Es gibt schon bei Facebook zwei Veranstaltungen. Am 1.11., am 1. November also, spielen wir auf der Dark Day Disco im Subkultur in Hannover. Und zwar ist es von 14 bis 20 Uhr. Das ist also tagsüber, deswegen heißt es Dark Day Disco. Und es ist kurz vorm Schließen der Subkultur. Wenn also die Gelegenheit nochmal hat, in die Subkultur zu gehen, sollte allein schon deswegen vorbeikommen. Und er sollte auch wegen uns vorbeikommen, weil wir präsentieren da unser neues Album 6, das kurz vorher erscheinen wird. Und Kai Hawaii machte den DJ dann, der auch schon zu Gast in diesem Podcast war. Das ist das erste Live-Konzert. Und dann gibt es ein zweites. Wir machen also quasi eine Deutschland-Tournee, bestehend aus zwei Terminen. Am 30. Januar 27 spielen wir in der Werkstatt in Witten. Da sind wir also auch, wenn ihr Konzertveranstalter seid oder sagt, ach, die beiden Typen würde ich eigentlich gerne mal sehen in diesem Zeitraum, vor oder danach, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir würden schon gerne mehr als zwei Konzerte spielen. Aber das ist das, was im Moment steht.
Ja. Es wird auch mit Sicherheit noch das eine oder andere Konzert geben. Vielleicht kommen wir auch noch mal in die Schweiz zu Gast. Wer weiß das?
Vielleicht können wir das ja auch noch machen. Genau.
Ja, das könnten wir auch noch mal. So, was wollte ich denn sagen? Ach so, Subkultur noch mal ganz kurz. Ihr müsst auf jeden Fall noch mal in diesen Laden kommen. Ist aber allgemein in Hannover und Umgebung bekannt. Die Subkultur schließt sehr bald schon. Müsst ihr noch mal mitnehmen. Erfreut uns, erfreut den Jens. Und wir machen uns einen schönen Abend.
Respektive Nachmittag. Jetzt. Das ist wie Kaffeekränzen, nur mit elektronischer Musik.
Genau. Ja, ja, gut. Also den Abend können wir uns ja gerade dann, wenn ich fertig gearbeitet habe und Thomas auch fertig gearbeitet hat, dann machen wir uns einen richtig schönen Abend. So, auf jeden Fall noch ein Song, den ich auch noch gerne, The Outsider. Es gibt einen schönen Song von Psyche, Darren Huss, den ich auch schon lange nicht mehr kontaktiert habe und schon lange nichts mehr von ihm gehört habe. Aber den müsst ihr auf jeden Fall in die Trackliste packen.
Sehr schön. Ja. Kommen wir zu den Lügen und Wahrheiten. Ich rekapituliere nochmal. Hat David Lynch nach seinem zweiten Film Elefantenmensch wirklich angeboten bekommen von George Lucas, die Rückkehr der Jedi-Ritter Regie zu führen? Stimmt das oder stimmt das? Das Werk zuerst die Füße von Martin Kippenberger 2008 in Bozen ausgestellt worden ist und anlässlich des Papstbesuches gab es einen Hungerstreik des Regionalrats Franz Pohl, der wollte, dass dieses Werk abgehängt wird, wenn der Papst da ist. Und das dritte, stimmt es wirklich, dass ein bayerisches Gymnasium einen Schwarzkleidungsalarm eingeführt hat, wer im Schulhalbjahr mehr als dreimal komplett in Schwarz zum Unterricht erschienen musste, zum Vertrauenslehrer? So.
Okay.
Du, Christian.
Ja, okay. Ja, also Schwarzzieherverbot an Schule auf jeden Fall, finde ich gut. Ja,
ja wird stimmt. Ob das gut ist, ob das stimmt.
Es stimmt, ja, stimmt. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass diese Geschichte mit David Lynch, ich meine, ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass er irgendwas abgelehnt hat. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch stimmt. Ja.
Okay.
Das bedeutet, dass die Kippenberg-Geschichte nicht
stimmt. Okay, also dann löse ich mal auf. Du hast recht mit David Lynch. Er hat es tatsächlich angeboten bekommen. Das geht ja um den dritten Teil, ne, der Star Wars-Reihe. Hat dann sich aber entschieden, lieber den Wüstenplanet zu machen von Dino De Laurentiis, weil er glaubte, er hat dort mehr Freiheiten als in einem Lucas-Film. Und das glaube ich auch. Also das war künstlerisch wahrscheinlich die bessere Entscheidung, das so zu tun. Und wenn man ihn so ein bisschen kennt mit seinen filmischen Vorlieben, David Lynch, glaube ich, das hätte nicht funktioniert mit Star Wars.
Schwierig.
Ist schwierig, in so einem Franchise einzusteigen, was so festgelegt ist und dann auch schon so ganz feste Erwartungen hatte, dementsprechend zu müssen. Und jetzt bei aller Liebe, auch wenn Star Wars damals ein riesengroßes Thema war, es ist schon ein bisschen profan, was da teilweise erzählt wird. Also ich glaube, da hat er schon Dinge mit anderem Niveau dann später gemacht.
Ja, obwohl aber Dune wahrscheinlich, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer, einer der größten Flops in der Filmgeschichte war.
Ja, andererseits, also jetzt gibt es ja die Wiederauflage, die sehr, sehr erfolgreich ist. Der zweite Teil sogar erfolgreicher als der dritte. Dritte kommt jetzt auch. Das Thema war schon auch damals groß, aber die Erwartungen waren natürlich auch riesig. Ja. Damals an Dune. Was ist, der Film ist trotzdem zum Klassiker geworden. Dann.
Sting hat eine der Hauptrollen gespielt.
Sting hat mitgespielt,
und tatsächlich hat er das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Also cooler Film, aber das hat langatmig.
Ja, ne? Ich konnte mir nie ganz angucken. Ja, kommen wir zu der zweiten Geschichte mit dem Martin Kippenberger. Es stimmt tatsächlich, dass der Regionalrat Franz Pohl einen Hungerstreik gemacht hat, um das Abhängen des Werkes zu verhindern, war aber nicht erfolgreich. Das fände ich eigentlich toll, dass wenn sie so Politiker dann...
Ja, was heißt das? Es war nicht erfolgreich. Ist er bei dem Hungerstreik verstorben?
Nee, leider nicht. Er ist ja nicht, aber, aber das Werk ist hängen geblieben, weil die Galerie hat gesagt, das hängt da schon eine ganze Weile. Ist uns jetzt egal, dass der Papst da kommt. Und im Übrigen geht es in dem Werk auch gar nicht um Jesus, sondern es war ein Selbstbildnis von Martin Kippenberger, der sich halt als Frosch darstellt. Also der halt sagt, ich hänge wie am Kreuz, weil es ging um seinen Alkohol- und Drogenentzug, den er hatte. Und das hat er damit eigentlich versinnbildlichen wollen mit dem Werk und insofern konsequent. Aber immerhin, also wenn du es schaffst, dass ein Politiker wegen dir in den Hungerstreik kriegt, das möchte ich mal sehen, dass das heute noch mal jemand machen würde. Ne? Und sagt, ja, mir passt es nicht, geh in den Hungerstreik.
Heute ist es tatsächlich so, dass auch ein Hungerstreik für den einen oder anderen Politiker wahrscheinlich auch eher irgendwie so eine Katharsisfunktion hätte.
Wahrscheinlich schon. Ja, damit ist erstunken und erlogen, dass es einen Schwarzkleidungsalarm damals gab am König-Ludwig-Gymnasium. Das gibt es auch gar nicht in Bayern, in Bad Aibling, weil ich konnte natürlich nicht ausschließen, dass es irgendein verdammtes Gymnasium in Deutschland doch diese Idee hatte. Das kann man ja nicht mehr rausfinden. Also dieses Gymnasium gibt es gar nicht und das habe ich mir ausgedacht, aber ich fand es schön, das ist so glaubhaft mit diesem auffälligen Gruppendynamiken frühzeitig erkennen. Also das hättest du voll und ganz durchbringen können. Ja, damals. Ja. Genau. Ja,
hätte jeder unterschrieben, da glaube genau, ich. In der Region. Also genau. Erstmal.
Jetzt müssen wir aber noch kurz reden zu dem, was da auf euch zukommt, respektive schon auf euch zugekommen ist. Und zwar am 14. August sind zwei Singles erschienen. Und zwar haben wir es doch tatsächlich geschafft, von derselben Band zu covern, komischerweise, eben nämlich die Band Second Decay, bei der Christian ja früher schon gesungen hat. Und zwar
angestellt war, ja.
Und zwar Purvinkova hat Hinterglas gecovert, ein Synthpop-Klassiker par excellence, der in der neuen Version noch stärker geworden ist, finde ich jetzt. Und ja, Heldautomat hat hingegen dann halt das kurze Streichholz gezogen und musste anders sein, covern, ein Song, der damals schon sehr durch seine Langsamkeit aufgefallen ist. Und das hat sich nicht geändert.
Kurzen Streichholz, ja. Es ist aber auch ein kurzes Strohfeuer. Ja. Also Heldautomat hat den Second Decay-Song Anders Sein nochmal aufgegriffen, verschönert, in die Neuzeit portiert und einfach toll gemacht.
Die neue Version haben wir übrigens gespielt beim letzten Konzert in Zwickau. Schon, da ist die noch entstanden gerade.
Hotelzimmer,
die finalen Aufnahmen gemacht und haben die da schon gespielt gehabt. Es gibt jeweils ein Video dazu geben. Die sind sehr unterschiedlich, das kann ich zumindest schon mal sagen. Ich möchte jetzt keine Qualitätsaussagen machen, weil da habe ich eine Wette verloren gegen Christian und musste das Video zu Anders Sein machen. Und jetzt muss ich sagen, dass ich es gut finde, weil ich es ja gemacht habe. Ja. Was die Wette war, sage ich jetzt aber nicht, das ist mir zu peinlich. Ja.
Also da kann man sehen, was man hätte bei dem anderen Video alles rausholen können.
Ja, und es gibt von beiden Songs auf der Single, es gibt Digital-Single, gibt es auch zwei 12-Inch-Mixe.
Ja.
Weil das sind wir ja große Freunde davon. Ihr wisst ja, unser Album 5 bestand ja nur aus 12-Inch-Mixen. Das haben wir jetzt für die Singles zumindest fortgesetzt. Auch die lohnen sich anzuhören, weil von den beiden Songs im Original gab es nie einen 12-Inch-Mix, oder?
Nein.
Ja, Nein. Da haben wir zumindest das richtig gemacht, ja.
Ja, so. Also Anders Sein, toll, Hinterglas geht so. Ne? Mhm. Haben wir jetzt mal eben so festgehalten. Vielleicht packen wir trotzdem beide in die Shownotes.
Ja, in die Trackliste.
Und Video. Denkst.
Ja, es geht ja in den Songs auch eben ums Anderssein, logischerweise, und um das nicht zu dieser Welt gehören wie bei Hinterglas. Deswegen fand man das jetzt auch sehr passend, über dieses Außenseitertum zu reden, weil es sich ja gerade auch in den Songs spiegelt und viele Leute sich damals da auch wiedergefunden haben in dem und glaube ich heute auch. Ich finde die eben beide noch sehr zeitgemäß, dass die Anderssein-Geschichte halt so verhunzt wurde mit dem Kinderchor. Gut, kann ich jetzt auch nichts dafür. Ja. Aber das ist eine Geschmackssache dann. Ja, für mich hätte das Original eigentlich gereicht, aber gut.
Fischerchöre.
Das letzte Mal waren es noch die, wie hießen
die? Die Domspatzen.
Die Domspatzen, ja. Und jetzt?
Ja. Aber die Wahrheit ist, dass die Domspatzen zum ersten Mal kollaboriert mit den Fischerchören.
Ach so.
Ja. Und James Last war auch noch. James Last war, aber der ist ganz hinten, den kann man der, also quasi
der
kaum
hat den
hören.
Startknopf von der CR78 gedrückt.
Ja, das war immer seine Hauptaufgabe. Und er hat auch den Chor eingestartet. Also quasi.
Okay, gut.
Via Arm winken.
Ja, okay. Hört es euch einfach mal an. Zwei Stücke, eins schön, eins weniger. Ja,
eins geht so.
Ja, okay. Eins geht so, genau. Ihr könnt selber entscheiden, was ist gut und was nicht. Wir haben es jedenfalls, finde ich, mit Liebe zum Original gemacht. Das kann ich auf alle Fälle sagen. Und wir wissen ja selber, wie das ist. Manchmal versuchst du einen Kuchen zu backen mit Liebe und es kommt halt so ein Krumpel raus. Ja. Und manchmal wird es richtig gut. So, ja, so ist es halt.
Ja,
schön.
Das liegt immer an der Backmischung.
Ja, genau. Wie bei dem Podcast hier auch. Ja, manchmal kommt auch so ein Gekrüppel raus und ich denke mir, ja Gott, Glück ist vorbei.
Ja. Ja, schön, ihr Lieben. Hat mich ganz außerordentlich gefreut. Tragt's in die Welt hinaus, dass wir der schönste und tollste Podcast der Welt sind. Erzählt's euren Nachbarn, erzählt's euren Liebsten, erzählt's den bereits Verstorbenen, was auch immer. Sorgt dafür, dass wir noch mehr werden hier.
Genau. Lasst uns vielleicht mal wieder eine Bewertung da. Wäre auch ganz nett. Bei Apple Podcast hilft es relativ viel, wenn man gute Bewertungen hat. Ja, danke.
Ja, dann bis demnächst.
Ja. Tschüss.
Tschüss.